liebe Football-Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Vollmer Kuhn Show, ein NFL-Podcast präsentiert von Bild Podcasts mit mir, Markus Kuhn, und mit unserem The Champ ist hier, Sebastian Vollmer. Mein Lieber, wie geht's dir in der fast elften, Anfang der elften NFL-Woche? Weil 10. ist ja rum, hatten ja Monday Night Football war ja schon.
Ja, wie geht's dir? Sehr gut. Ich sitze hier bei, keine Ahnung, 25 Grad in der Sonne.
Also mach doch nicht uns immer alle neidisch mit, ach, mein Leben ist so toll als Ex-Football-Profi und Super Bowl-Champion. Das Wetter in Florida ist toll, ich liege nur am Strand.
Ja, hab ihr sonst nichts zu tun, was soll ich denn sonst sagen?
Dann sag's mir mal, warum es dir vielleicht ein bisschen schlecht geht.
Oder tut's nicht? Nee, fällt mir aber auch nichts ein. Also, ich überleg. Am Ende irgendwas, ja, doch. Nee, alles gut. Nee, haben wir, ich glaube, Football war mal wieder interessant da draußen. Also das draußen und auch hier drin. Also ich können wir direkt mal loslegen?
Ja, ich bin immer allzeit bereit. Vor allem, es gibt ja gerade auf meiner Seite mal wieder sehr gute Nachrichten zum ersten
Mal wieder.
Die zwei Wochen in Folge. Wir haben zwei Siege hintereinander, also die letzten zwei Wochen mal wieder eine gute Nachricht. Denn was uns die letzten ich glaube, seit 2016 nicht einmal gelungen ist. Die Giants haben die Philadelphia Eagles besiegt, bei uns zu Hause im MetLife Stadium. Daniel Jones hat ja seinen Siegesrekord eigentlich nur gegen die, bis auf seine Karriereeröffnung gegen Tampa Bay, als er zum ersten Mal gespielt hat, also seinen persönlichen Karrierestart gegen Tampa gewonnen, noch vor Bradys Zeiten. Ansonsten war er nur glücklich gegen das Washington Football Team. Aber jetzt hatte er es auch in der Division mal endlich gegen einen anderen Gegner geschafft. Und die Philadelphia Eagles, ein ganz wichtiger Sieg errungen. 27-17 ging es aus. Und ich muss sagen, hier Powerhouse Division, die NFC East, ist ganz schön nah beieinander. Die Eagles und wir teilen uns dass die vordere Hälfte der Division mit drei Siegen und danach teilt sich das Washington Football Team und die Dallas Cowboys die hinteren Teil der Division mit nur zwei Siegen. Natürlich ist das alles relativ knapp beieinander und nicht ganz so rosig, aber ey, Sebastian, du weißt, wie es ist. Es zählt der Division-Sieg und Das ist das einfachste Ticket in die Playoffs. Yep. Und wenn alle schlecht sind, musst du nur der Einäuge unter den Blinden sein. Und darauf arbeiten wir knallhart hin.
Auch ein blindes Horn, blindes, genau. Ja, also findet auch einen
Korn. Ein blindes Eichhörnchen findet auch mal eine Nuss.
Genau. Schön, warst du da, warst du im MetLife Stadium?
Ja, bin ich hier Staff bin ich Staff?
Ich habe keine Ahnung, vielleicht hast du Staff.
Alles gesund. Ich war natürlich wie immer mit dabei.
Ja, habt ihr schon mittlerweile? Oder ne, immer noch?
Nein. Immer noch nicht. Also es hat sich da in diesem Sinne unverändert. Wir sind immer noch einer der wenigen Staaten, die keine Zuschauer zulassen oder Regionen. Und ja, deswegen ist bei uns komplett zappeduster. Nur Leute, die wirklich für die Giants arbeiten, sind auch im Stadion. Und natürlich auch für Leute, die bei den Philadelphia Eagles arbeiten, sind im Stadion. Zumindest die Coaches und die Spieler auf dem Feld. Und aber war ein guter Sieg, hat sich gut angefühlt, denn ja, damit ist einfach die Division sehr offen. Die Dallas Cowboys hatten das Glück, das ist ja bei uns in der NFC East zurzeit, muss man fast so sagen, das Team, das nicht spielt, verliert zumindest schon mal nicht. Und deswegen haben sich die Cowboys nicht wirklich verbessert und nicht verschlechtert. Und dann hat uns noch der Kicker der Dallas Cowboys, Matt Prater, noch ein Geschenk gemacht. Denn die Lions haben auch gegen das Washington Football Team gespielt. Und dann, als die Uhr null tickte, hat Prater noch aus 59 Yards wirklich in letzter Sekunde ein Field Goal geschossen. Und damit haben die Lions 30-27 gewonnen. Was natürlich uns ungemein geholfen hat, damit wir inzwischen jetzt eine bessere Siegesserie haben als das Washington Football Team. Und ja, wie schon gesagt, alles ganz nah beieinander. Und jede Woche zählt weiterhin. Mal schauen, wie es so weitergeht. Jetzt haben wir die Bye Week und dieses Wochenende, sprich, wir haben spielfrei. Und dann wird sich zeigen, wie die anderen Teams sich anstellen. Und müssen auch alle nicht wirklich ran gegen super starke Gegner. Also auch da hat jedes NFC East Team nochmal die Chance, einen Sieg nach Hause zu holen.
Ah, siehst du mal. auch in der NFC, aber wir wollen mal ganz kurz auf die Saints eingehen und auf deren Quarterback Drew Brees, der sich multiple ribs, also viele Rippen gebrochen und eine der Lungen ist kollabiert. Anscheinend war es nicht nur ein Spiel, sondern irgendwie so eine Verletzungsfolge, sagen wir mal, von den letzten zwei Wochen. Und jetzt natürlich die Frage, wie schnell kann er da wieder zurückgehen? Er sagt, hat in seinem Instagram gepostet, I've got the best medical team in the world, will be back in no time. Also er kommt bald zurück, was auch immer das heißen mag, mit den, weiß nicht, ob dir schon mal sowas passiert ist oder ob du jemanden kanntest in deinem Team, diese Lungenverletzungen sind schon, ich sag mal, hören sich heftig an, sind es aber, glaube ich, auch. Und dann ist halt quasi dieses Training von dir quasi wieder Druck aufbauen zu können in der Lunge quasi. Du hast dann quasi so ein Wassergerät, wo du Luft durchbläst, dass er quasi Widerstand ist, dass du deine Lungen wieder trainieren kannst.
Ja, du scheinst dich ein bisschen besser auszukennen. Hast du das schon mal persönlich gehabt? Oder nee,
bei mir?
Ich habe nur einen Freund von mir, als ich ihm gesagt habe, ich kenne mich gut aus mit Rücken einrenken, außer sind die Rippen gebrochen. Fand er nicht so gut.
Verstehe, Footballplayer? Oder
Kevin, großer, der lange da, ja, normalerweise als auch kein zart beseideter Kerl, auch noch ein bisschen größer als ich sogar. Und er so, mein Rücken ist so, komm hier, ich bin fast hier selbst beigebrachter Chiropraktiker und nehme ich meinen Arm und es hat geknackst.
Ja, schön.
Es war nur nicht die Wirbelsäule, die geknackst hat, sondern eine Rippe. Also, Leute, wenn ihr keine professionellen Chiropraktiker seid, lasst am besten die Finger davon, denn es kann böse ausgehen. Aber auch anscheinend sind zum Beispiel auch, du hast von Lungen kollabieren gesprochen, wahrscheinlich sind auch die Ärzte nicht überall in der NFL perfekt, denn wir haben es ja auch bei den Chargers gesehen, als Tyrod Taylor. Der hat doch auch ein Rippenproblem gehabt und dann der Arzt wollte ihm das Ganze lahmlegen vor ein paar Wochen. Mhm. Und hat von Herbert damit diese Karriere eingeleitet, denn der hat sich die Rippen, wollte sich etwas, betäuben. Und hat aber dann die Nadel etwas zu tief reingestochen und dann ging die Lunge futsch.
Dann wurde es auf einmal weich.
Aber kennst du das, wie das immer, hast du selbst schon mal gehabt? Oder wie?
Bei der Lunge nicht. Da waren, ich glaube, zwei Spieler in meiner Karriere und der ich meine sogar einer war Edelman gewesen. Auf jeden Fall hat er halt auch ständig, ich sag jetzt mal, dieses kleine Gerät, das sieht so aus wie ein, es ist ein mit Wasser gefülltes, so ein Plastikding mit einem Rohr quasi dran, mit so einem Schlauch dran und du bläst du quasi rein und dann geht mit dem Luftdruck quasi so ein kleines, so ein kleiner Messbar quasi hoch und dann kannst du quasi feststellen, wie viel Druck du mit der Lunge aufüben kannst und quasi wie du dich so ein bisschen regenerierst. Von daher ist halt die Schwierigkeit, vor allen Dingen, ich meine, Quarterbacks muss man halt auch sagen, ich glaube, wenn du als Lineman dir eine Rippe brichst, der Schmerz ist ungemein, weil er draußen schon mal, ich glaube, eine Rippe gebrochen hat. Mir persönlich noch nicht, aber von was man halt so hört, sehr, sehr unangenehm. Aber du kannst halt, es gibt so, ich sag mal, Kevlar-Westen, ich weiß nicht, auf Deutsch ist wahrscheinlich auch so ähnlich, die kann man sich quasi anziehen, dass der Druck auf diesen Rippen quasi sehr weitergeleitet wird. Ist relativ ungefährlich, wenn man, das ist nicht ungefährlich, keine Ahnung, ob es gefährlich ist oder nicht. Man kann sich zumindest einigermaßen beschützen. Für einen Quarterback, wenn du das natürlich hast, den Arm da hochzukriegen, zu werfen. Und wenn dann natürlich Markus Kuhn seinen Helm da direkt nochmal in die Rippen haut, kann das natürlich schon nicht nur wehtun, sondern wahrscheinlich auch sehr gefährlich sein. Vor allen Dingen, wenn die Rippe, wenn die Lunge halt da schon kollabiert ist. Und die Frage ist, wie lange er aussetzen muss. Und dann, ob es sich halt, ich sag jetzt mal, in der NFC oder für ihn oder für sein Team, die Saints, bemerkbar macht. Ich meine, sie sind 2-7, haben jetzt gegen die 49ers haben gegen die 49ers gewonnen, sind, ich glaube, etablieren sich oder haben sich etabliert.
7-2.
Wie bitte? Oh, was habe ich gesagt?
2-7.
Sind 7-2, klar.
Wären sie sauer.
Ja, dann kann er auch mal Platz nehmen. Also, haben sich da auf jeden Fall als Vorreiter eines der besten Teams so ein bisschen etabliert, in der NFC zumindest. Zweimal die Tampa Bay Buccaneers geschlagen, etc. Also sind auf jeden Fall auf Fahrt. Hatten wir letztes Jahr auch gedacht, als er raus musste und hat's da halt auch funktioniert. Ich glaube halt mit gutem Coaching etc. Können sie da was reißen, hoffentlich ist er zu den Playoffs wieder fit. Bis dahin haben wir natürlich noch Zeit. Und ich glaube, das Problematische ist immer, wenn der Quarterback weg ist, ist es eigentlich für mich zumindest nicht der Quarterback, wenn jetzt so ein guter Ausnahmeathlet ist wie so ein Breeze, sondern die anderen Spieler drumherum, die sich auf einen anderen Quarterback quasi einstellen, die die jetzt Receiver zum Beispiel, die die Pässe von ihm nicht fangen im Training oder im Spiel. Das Timing ist ein bisschen auf. Jeder Quarterback spielt ein bisschen anders. Der Snap-Count ist anders. Four Starts, Leadership, das sind solche Dinge, die, sobald er wieder da ist, wird er wieder diese Höchstleistung bringen können. Die Frage ist, können die Receiver, Running Backs, Linemen etc. auf der Offensivseite sich quasi auch so schnell wieder umstellen? Das wird sich halt alles zeigen. Also von daher würde ich das nur mal das Thema mal aufbringen und hoffentlich ist es nur 1, 2, 3 Wochen, aber ich meine, wer weiß, die.
Aber Sebastian, du kennst es auch als Offense-Line-Spieler, weil man hört das zum Beispiel, wir haben uns damals mal unterhalten, als Nate Solder, einer der war kurzzeitig der höchstbezahlteste Offense-Tackle, der unterschrieben hat jetzt bei den Giants. Er hat um einiges mehr Probleme gehabt bei den Giants, als er zum Beispiel bei Tampa Bay hatte, weil aber auch jeder, du hast es angesprochen, jeder Quarterback einen anderen Art von Drop hat. Also ja. Zum Beispiel, wenn jetzt Drew Brees immer seinen 3-Step-Drop hat und er ist dann vielleicht bei 5, 6, 7 Yards oder man weiß ganz genau, 3-Step-Drop ist bei 5 Yards oder bei 7 Yards, wie auch immer, dann weißt du eigentlich ganz genau, in welcher Position du als Offense-Tackle dich eigentlich befinden musst, damit er nicht gesackt werden, nicht gesackt wird. Aber wenn auf einmal jetzt der Quarterback bei einem Yard weiter nach vorne oder nach hinten steht, ist auf einmal dein Punkt eigentlich, an dem du dich konzentrieren musst, wo du eigentlich hin willst, ein komplett anderer. Oder ist das so eine große Umstellung für euch?
Zumindest wenn du wenn du gewohnt bist, zum Beispiel mit einem Tom Brady, Drew Brees, mit solchen Quarterbacks zu spielen, die halt sehr genau sind in ihrem Job, das ist halt schon mal erwähnt, ne? Da sind bestimmte Passrouten, du hast halt einen 3-Step, 5-Step und einen 7-Step-Drop. Offensive Linemen wissen das bei meistens halt mit Zahlen, ist dann, hey, ist auch egal, wie es halt funktioniert, aber ich weiß quasi, wo der Quarterback bei wie vielen Yards und normalerweise für wie lange er dann da steht. Das heißt, so kann ich halt auch meinen Set, meinen Angriff auf diesen Defensive End oder meine Verteidigung im Passspiel quasi darauf abstimmen. Heißt, weiß ich, ist ein 3-Step-Drop, werde ich als Offensive Tackling quasi attackieren, fast dann einen Run-Block, also einen Laufblock machen oder ihm, ehrlich gesagt, eher in die Knie springen, damit er die Hände runternimmt, damit er nicht in der Wurfbahn des Balles ist, da er der Quarterback halt von 3 Yards, also von 3 Schritten quasi genau in diese Richtung werfen muss. Das ist quasi ein Quick-Out, sowas halt übers Land oder sowas halt in der Richtung. Bei dem 5-Step-Drop, oder sagen wir mal, ich nehme jetzt mal den Brady. Er wäre im Prinzip, außer es halt so ein tiefer Play-Action, steht er nie tiefer als 7,5, vielleicht mal 8 Yards. Hast du allerdings jetzt deinen Backup-Quarterback, sind die Schritte vielleicht was größer, dann wird der 5-Step-Drop vielleicht ein 6,5 oder 5,5, wo man driftet, man sieht den ersten, die erste Route nicht, die vielleicht frei ist, dann kriegt man halt so ein bisschen diese Happy Feed, man geht so ein bisschen nach links und nach rechts. Das ist halt bei den alten, ich meine das jetzt im positiven Sinne, bei den Quarterbacks, die es halt schon so lange gemacht haben, nicht der Fall. Das heißt, der Offensive Lineman kann sich da absolut drauf einstellen und da halt auch besser blocken. Und du hast halt schon mal richtig erwähnt, wenn der Backup reinkommt, der auch nicht, ist noch nicht mal seiner Schuld, sondern der diese Spiele mit dir oder noch nicht so viele Spiele mit dir und ich meine jetzt alle seine Mitspieler unternommen hat, wie kann er diese Leistung da quasi bringen? Es ist halt nur sehr selten, dass der Backup halt echt so gut ist, weil ich meine, gut, wenn der eine Quarterback, der 50 Millionen kostet, kostet dein Backup-Quarterback wahrscheinlich nicht so viel. Das heißt, die Leistung ist ja auch wahrscheinlich nicht so viel. Wenn der halt kaum spielt, brauchst du ihn halt nicht auf dem Roster zu haben. Da hat das gerade Nate Solder erwähnt. Wir hätten zu Colorado gehen müssen, University of Colorado, denn Nate Solder kam...
Seiner Uni?
Seiner Uni, ja. Denn Nate Solder war ein First-Round-Draft-Pick aus Colorado. Left Tackle von den Patriots gedraftet, wurde danach nochmal zum highest paid Offensive Lineman, kurzzeitig bei den Giants. In dem Jahr danach, als er gedraftet wurde, David Bakhtiari kam auch aus der University of Colorado, hat gestern unterschrieben, höchstbezahltester Offensive Lineman für über 100 Millionen. In den ersten 3 Jahren kriegt er, glaube ich, 64,5 Millionen, sowas in der Richtung. Also Summen, über 23 Millionen pro Jahr als Average, als Durchschnitt. Wahnsinnszahlen für Offensive Linemen. Also für mich halt echt interessant zu sehen, was passiert, wenn, vielleicht hast du da ein bisschen Einblick, oder vielleicht wurde das auch noch nie diskutiert, diese Zahlen werden und Cap Zahlen, also wie viel Geld man pro Team quasi ausgeben darf, ist ja quasi vorgerechnet und ein bisschen spekuliert, wie viele Werbeeinnahmen man quasi kriegt etc. Deshalb gehen Gehälter ja immer hoch mit neuen TV und Concessions, bla bla. Jetzt mit Covid und wenn viele Stadien geschlossen sind, wenn man mal, und ich weiß es nicht, aber wenn man mal davon ausgehen kann, dass NFL-Teams weniger Geld einnehmen, durch verschiedene Dinge, auch viele, ich sag mal, haben zumindest gesagt, sie werden boykottieren, weil, keine Ahnung,
wir in Amerika. Also der Cap nächstes Jahr wird nach unten gehen, davon gehen alle aus.
Okay, was passiert, wenn du aber quasi zu viel Geld ausgegeben hast, jetzt schon, und den Spielern das garantierst?
Also ist denn zum Beispiel, was andere sagen, sie warten lieber ab bis nächstes Jahr, das ist auch eine Debatte, ob man zum Beispiel für nächstes Jahr lieber einen Einjahresvertrag unterschreibt.
Sagen die Teams oder sagen Spieler?
Das ist von beider Seite, dass man den vielleicht als Team dem Spiel, die Teams haben ja lieber kürzere Verträge und binden nicht weniger, weil dann hast du weniger Verletzungen. Andererseits hat der Spieler etwas mehr Upside, weil er sagt, ich wette auf mich selbst, wenn alles super läuft, hast eine gute Saison und kriegst dann nochmal mehr Geld im Jahr darauf. Andererseits, du verletzt dich vielleicht, hast du nicht gleich zugeschlagen, das ist einfach eine gewisse Art von Spielerei und nicht immer hat man natürlich Einfluss darauf, ob man eine gute Saison hat. Klar kann man sagen, gibt es gewisse persönliche Einflüsse darauf, wie man sich vorbereitet, aber auch vielleicht das System ist vielleicht ein anderes oder halt natürlich Verletzungen, wo man nicht immer selbst davon schuld ist. Wenn dir einer ins Bein fällt und du brichst dir das Bein, ist nicht deine Schuld, dass du die Saison nicht zu Ende spielst. Wir gehen davon aus, dass wir nächstes Jahr einiges geringeren Cap haben. Und dann musst du natürlich auch schauen, dass du trotzdem alle Spieler unter dem Ganzen unterbringst und vielleicht ein paar Leute dazu bringst, die zu negotiaten, damit sie zumindest mal, es gibt ja auch verschiedene Tricks, dass man sagt, es wird jetzt nicht in dein Salary umgewandelt, sondern es wird zu einem sogenannten Signing-Bonus, dass man den nicht wöchentlich bezahlt, sondern dass man das vielleicht am Ende der Saison als ganze Summe bekommt. Und da gibt's natürlich gewisse Sachen, wo man etwas tricksen kann. Jedes Team, du hast gesagt, der Salary Cap ändert sich von Jahr zu Jahr, weil natürlich auch mit neuen TV-Deals die Werbeeinnahmen etc. alles steigt. Jedes Team, früher war das immer so, dass das Stadium Revenue, also der Spieltag, hat eigentlich ein höheres Gewicht gehabt, was die Einnahmen betrifft, im Vergleich zu den TV-Einnahmen. Jetzt seit ein paar Jahren ist es eigentlich, dass sich das Ganze etwas umdreht, dass man zum ersten Mal sieht, dass man eigentlich durch TV-Einnahmen höheren Revenue reinbringt als durch Leute, quasi die Spieltage. Trotz allem ungefähr ist es jetzt so, dass man sagen kann, vielleicht die Teams machen im Schnitt vielleicht 200 Millionen im Jahr. Das ist natürlich auch plus minus, kommt drauf an, in welchem Markt du bist, welches Team du bist. Die Cowboys und die Patriots, bei denen läuft es anders als zum Beispiel bei den Cleveland Browns oder bei den Jacksonville Jaguars. Aber ungefähr die Hälfte des Revenues dieses Jahr verlieren die Teams und deswegen müssen sie natürlich nächstes Jahr sich da ein bisschen anpassen und deswegen werden auch die Spieler zum Beispiel nächstes Jahr jetzt vielleicht kleinere Verträge haben. Aber wir haben auch gesehen, Patrick Mahomes hat vor der Saison, was ja auch man schon gemerkt hat, dass das nächste Jahr ein anderes wird, riesen unterschrieben. Jetzt David Bakhtiari. Ich glaube, man versucht trotz allem, das ist immer so, die Jungs, die ganz oben sind, ja, für die wird sich nichts ändern, aber vielleicht so eher die Leute am unteren Roster, die vielleicht 1-2 Millionen bekommen würden, bekommen dann vielleicht jetzt nur noch das Minimum Salary. Und das sind, glaube ich, das ist leider Gottes halt immer so, die Top-Leute bekommen ihr Geld, aber so eher die Spieler am unteren Ende des Rosters werden vielleicht ein bisschen mehr Probleme haben.
Ja, als wir nicht im letzten, sondern vor 10 Jahren davor, als wir, ich meine jetzt, wir als Spieler, jetzt nicht waren wir alle in dem Raum, war als die NFLP das CBA neu verhandelt hat. Der Hintergedanke war quasi darin, dass wir eine größere, dass jeder Spieler mehr verdient. Das war so der Hintergedanke von, okay, jetzt sind wir ein bisschen das Geld weg von den ersten 10 First-Round-Picks, die irgendwie 18 Millionen auf einmal verdient haben, noch nie einen Snap in der NFL gehabt haben, etc. Und das Geld geht dann mehr an die Veteranen und vor allen Dingen halt an die Spieler, die gerade jetzt 1-2 Millionen verdienen, etc. oder Minimum, vielleicht kriegen sie mehr. Absolut nicht funktioniert. Es gibt in der NFL kaum noch eine Mittelklasse, entweder halt so ein bisschen Minimum und halt, was wir jetzt immer wieder sehen, diese Riesenverträge, diese Top-Leute. Und klar, jedes Team hat natürlich auch, es ist alles relativ, das hört sich immer so schlimm an, wenn du sagst, mittelmäßig bezahlt. Also ich meine, wir reden hier von Riesensummen, Riesengehältern generell.
Es geht
ja um relativ. Ja. Im Vergleich zu den anderen Spielern. Da muss man halt sagen, dass davon dann immer weniger gibt. Es war halt irgendwie mal so, dass klar hatte man irgendwie ein, zwei von diesen 50 bis 100 Millionen Leuten. Jetzt hast du von denen auf einmal irgendwie 5, 6, 7, 8 im Team. Klar geht das Geld, der Cap, hast du ja eben erklärt, geht hoch, aber das muss halt auch irgendwie wieder herkommen. Kannst ja nicht nur ein Bunch of Patrick Mahomes haben, den irgendwie 500 Millionen zahlen. Irgendwer kriegt halt dann weniger. Ist ja auch in Ordnung. Hey, es ist so ein bisschen der absolute Kapital, wie heißt das hier? Kapitalismus. Ja, Kapitalismus.
Die besten richer getting richer.
So anscheinend läuft es halt so auch in der NFL. Fand ich aber halt interessant. Also nochmal, wie das halt jetzt funktioniert. Weil alle hier, wenn man halt so Leute trifft, mit natürlich 3 Metern Abstand, dass sie dann halt sagen, ja, ich gucke keine NFL mehr. Oder vor der Saison zumindest haben sie halt gesagt, glaube ich denen zwar nicht. Aber wer weiß, was da halt rauskommt und was dann halt die Nummern sind. Hat man da schon mal, also man geht davon aus, Markus, dass es weniger wird, aber haben Teams quasi eine Ahnung, welche Einbußen die haben? Kann man da schon irgendwie so spekulieren? Nicht, dass die Zeit
sein also muss. Also es gibt zum Beispiel, wenn wir kalkulieren für nächstes Jahr, was unser Salary Cap sein wird, ist es ja auch, was du zum Beispiel dieses Jahr nicht ausgibst. Mhm. Dann gibt es einen sogenannten Cap Rollover. Wie schon gesagt, der Cap ist 198,5 Millionen. Angenommen, du gibst jetzt nur noch 190 Millionen dieses Jahr aus, dann hast du nächstes Jahr plus 8,5 Millionen, was du quasi dann zur Verfügung stehen hast. Und so kann man entweder, wenn du, oder du könntest zum Beispiel auch etwas mehr ausgeben, was dir dann nächstes Jahr vom Cap abgezogen wird. Und dann gibt es diese gewisse Philosophien. Stell dir mal vor, du bist jetzt zum Beispiel ein Team, das relativ gut aufgestellt ist, aber sagst dir ganz genau, okay, jetzt ist eigentlich, es hat ja jedes Team so eine heiße Phase, eine kalte Phase. Also die wenigsten Teams sind wie die Patriots, die einfach immer ganz oben mitschwimmen. Ein paar sind ein paar Jahre gut, ein paar Jahre schlecht, aber dass man über 20 Jahre jetzt dominiert, kennt man im Football eigentlich gar nicht. Und das ist auch etwas der Teamphilosophie, auch Teil dieses Salary Caps, weil eigentlich die Philosophie ist, wir bilden ein Team, wir bauen uns das ganze Team auf für die Zukunft oder wir sind in diesem Aspekt von wegen Win Now. Also wir glauben, dass wir eigentlich jetzt eine Chance haben, zumindest mal diese Saison, nächste Saison oder vielleicht in den nächsten 2, 3 Jahren in die Playoffs, in den Super Bowl zu kommen. Und dann sagt man, dann nehme ich vielleicht in Kauf, in der Zukunft wieder schlechter zu spielen. Und deswegen binde ich Spieler, wie jetzt die Kansas City Chiefs gemacht haben. Für Patrick Mahomes zahlen sie viel Geld. Sie zahlen trotzdem Tyreek Hill, sie zahlen trotzdem Kelce. All diese Jungs werden bezahlt. Genau wie die Philadelphia Eagles, die haben vor ein paar Jahren einen Haufen Geld ausgegeben, das hat sich ausgezahlt, haben den Super Bowl gewonnen, aber sie werden zum Beispiel in den nächsten Jahren, was den Cap, Salary Cap betrifft, riesige Probleme haben, denn sie haben einfach Schulden wie verrückt und du kannst es quasi immer noch weiter nach vorne pushen, aber irgendwann musst du halt mal bezahlen und dann ist der Cap bei dir extrem klein und dann ja sind es vielleicht wie die Philadelphia Eagles von diesem Jahr oder von vor ein paar Jahren, die einfach auf keinen grünen Zweig bekommen, nicht in die Playoffs kommen. Aber wie schon gesagt, es hat sich in dem Fall für die Eagles zum Beispiel ausbezahlt. Sie haben den Super Bowl gewonnen, alles richtig gemacht. Aber ja, es kann natürlich sein, dass es in den nächsten Jahren wieder nicht ganz so gut aussieht, weil sie auch das Geld nicht zur Verfügung haben, denn sie haben vor ein paar Jahren einfach zu viel ausgegeben und jetzt müssen sie langsam jetzt abbezahlen. Und so den Salary Cap zum Beispiel kann man ja weiter nach, oder den zum Beispiel gewissen Signing Bonus kann man weiter nach vorne pushen, den kann man zum Beispiel aufteilen über die ganzen Jahre deines Vertrages. Deswegen sehen wir in vielen Verträgen diese Voidable Years, die zum Beispiel Tom Brady hatte, die eigentlich nur auf dem Blatt Papier stehen, aber die nimmt man dafür, dass man zum Beispiel, wenn man einem Spieler 20 Millionen Signing-Bonus gibt und gibt ihm einen 10-Jahres-Vertrag, kann ich 2 Millionen pro Jahr auf quasi meinen Salary Cap bringen, anstatt dass ich das mir einmal in 20 Millionen oder über 2 Jahre in 10 und 10 Millionen abziehe. Wenn ich das halt immer mache, dann addiert sich das logischerweise auch weiter auf und irgendwann muss man zahlen und dann sieht das Ganze ein bisschen schlechter aus oder du stirbst es einfach finanziell mehr in den Bußen. Und das ist auch von Team zu Team ein bisschen unterschiedlicher, was da die Taktiken sind. Also auch von wegen, bin ich vielleicht lieber auf dem gleichen Level und versuche mit jungen Spielern mein Team aufzubauen oder gebe ich einen Haufen Kohle aus für Stars, hoffe zu gewinnen jetzt und bin vielleicht wieder die nächsten paar Jahre dann wieder verdammt schlecht.
Oder du hast gerade schon mal die Philadelphia Eagles erwähnt. Glaubst du, sie haben mit Carson Wentz den falschen Quarterback einbehalten? Also nur mal für die Leute da draußen. Er war also der Second Overall Pick 2016, also ist jetzt in seiner 5. Saison, verdient im Schnitt 32 Millionen. Sie haben einen Record, also einen Stand von 3-5-1, also 3 Siegen, 5 Niederlage, einmal unentschieden. haben jetzt, wie du es eben schon mal beschrieben hast, gegen die Giants nochmal verloren. Ist jetzt, es ist natürlich eine sehr, sehr knappe Division, sagen wir es mal so. Aber ich meine, wenn man sich jetzt mal guckt, also wir sind jetzt 10 Wochen durch. Er ist der, also 32., also der schlechteste in Completion Percentage, 58%, hat die meisten Turnovers mit 16. Er ist 30. in wie viele Yards pro Versuch, Yards per Attempt, 6,2. Und er hat die meisten Fehlpässe mit über 23%. Hier in Amerika wird halt wenig auf ihm, sagen wir mal, rumgehackt. Und wir wollen wir hier auch nicht anfangen. Aber
also ich fange damit vielleicht gleich an.
wird halt eher auf Doug Peterson, auf, keine Ahnung, irgendwie kommen sie immer so ein bisschen schlaff raus, liegen am Anfang
die O-Line ist immer schuld.
Danke. Finde ich auch. Die soll ich mal anstrengen. Damals, als ich noch gespielt habe,
da waren alle anders. Die Gummistiefel noch aus Holz waren.
Richtig. Das ist halt so ein bisschen die Frage. Hier in Amerika ist es halt schon, ist immer der Coach oder ist das und hier und da. Oder ist so ein bisschen das Glück liegt am Quarterback. Ich meine, man kann halt meiner Meinung nach, dann gebe ich dir das, Mike, nicht halt immer sagen, keine Ahnung, Team gewinnt, Quarterback ist der Beste, Team verliert, ja, aber die Offensive Line, Coaching, bla bla. Also entweder alles oder nichts, so ein bisschen. Siehst du das ähnlich oder wie ist so deine Meinung, Carsten Wentz hier?
Das Thema ist immer, haben die Eagles vielleicht, das hat man damals schon gesagt, als Nick Foles zu den Jacksonville Jaguars gegangen ist, haben sie den falschen Quarterback gehen lassen. Denn Nick Foles hat, man hat gesehen, den Playoff super gespielt, hat den Super Bowl gewonnen für die Eagles. Sie haben sich trotzdem für Carson Wentz entschieden. Nick Foles hat sich jetzt auch am Wochenende auch wieder verletzt, hat aber davor Mitch Trubisky abgelöst und eigentlich ganz gut gespielt. Aber jetzt, ja, Carson Wentz hat wieder Probleme und das ist auch das Problem, wenn man zwei gute Quarterback hat, dann das bleibt gar nicht offen oder es ist, man wird immer wieder danach gefragt, von wegen, war die Entscheidung richtig oder falsch. Die Eagles haben sich dafür fest entschieden, das war von Anfang an eigentlich klar, dass Carson Wentz der Mann ist. Und wenn man sich jetzt seine reinen Statistiken anschaut, was den Quarterback, das Spiel des Quarterbacks betrifft, ist es vielleicht nicht optimal, aber wenn man sieht auch, wie viel Druck er immer bekommt und wie unkonstant die Offense-Line war, Lane Johnson war oft verletzt, ist nicht 100% der top-rechte Tackle der Philadelphia Eagles. Er ist öfter verletzt gewesen. Kelce ist wirklich der Center, Top-Center, einer der Top-Center der Liga. Er war eigentlich das einzige Bestandteil, das immer konstant gewesen ist. Aber auch er hatte jetzt gerade im letzten Spiel ein paar Probleme, was die Snaps betrifft. Also er hat wirklich diese Übergabe an den Quarterback nicht immer perfekt gelöst. Dann hat man linker Tackle, der am Anfang der Saison nicht Williams, Left Tackle. Peterson.
Peterson.
Peters?
Peters.
Peters. Peters. Jason Peters.
Ach,
genau. Gott. So rum. Ich bin schon wieder on to Cincinnati. Ja, das Spiel im Hintergrund habe ich schon wieder vergessen. Ja, genau. Jason Peters. Sie haben ihn ja eigentlich als Guard unterschrieben. Haben mir dann jetzt wieder während der Saison einen kleinen Bonus gegeben. Und jetzt spielt er wieder linker Tackle. Also da hat sich auch viel verändert, was ja auch, Sebastian, du sagst immer diese Synergie, dass man die gleiche Offensive Line spielt, was das dann einen riesen Unterschied macht. Das hilft ihm natürlich auch nicht. Und vielleicht fehlen einfach auch den Eagles verletzungsbedingt wieder in der Offense ein paar Waffen, damit sie oben mitspielen können, wie es jetzt eigentlich die Fans über die letzten paar Jahre gewohnt sind. Also, wie schon gesagt, wenn man gewinnt, ist es nicht immer dem Quarterback seine Schuld und wenn man verliert, ist es auch nicht immer dem Quarterback seine Schuld. Also ich glaube, die Frage ist auch, was sich öfter stellt, sind Siege überhaupt eine Quarterback-Statistik? Also klar, Touchdowns, Interceptions, Completion Percentage ist auch eine Frage, denn ich kann meinen Spieler auch perfekt anspielen und wir haben es öfter mal gesehen, wenn dann ein Receiver den Ball fallen lässt, ist es trotzdem eine Incompletion, aber nicht deine Schuld, aber die Statistik geht trotzdem auf dich. Klar, du kannst den Ball um einiges ruhiger und besser und akkurater werfen, wenn du nicht einen 300-Pfund-Mann hast, der mit vollem Karacho auf dich zurennt und dir danach eine Schelle gibt. Also da muss man vielleicht auch hier Carson Wentz etwas ein bisschen in Schutz nehmen. Andererseits hat er auch gerade beim letzten Spiel, hat man gesehen, er hatte keinen Druck. Und der Receiver war eigentlich offen und hat dann diese Würfe, die du einfach machen musst. Wenn du eigentlich ruhig in der Pocket stehst, du hast keinen Druck, dein Receiver ist open, dann musst du den Ball einfach anbringen. Und wenn du das nicht mehr schaffst, dann ist es, glaube ich, auch der Punkt, wo man sagt, okay, dann ist es wirklich dem Quarterback seine Schuld. Und das hat man auch bei den Giants gesehen. Wenn man den Receiver anspielt, der Receiver berührt den Ball leicht, tippt ihn nach oben und dann gibt's eine Interception. Klar, kriegt der Quarterback die Statistik als Interception zugeschrieben. Aber es war jetzt ja von ihm kein besonders schlechter Wurf. Aber wenn man einfach den Ball irgendwo in den Acker schmeißt und dann kommt eine Interception, dann ja, ist es deine Schuld. Also da ist es immer ein bisschen, da muss man, glaube ich, etwas mehr in die Statistiken reinlesen, als einfach nur, was zum ersten Mal auf dem Blatt Papier steht.
Ja. Dann würde ich gerne mit dir nochmal ein großes Thema, ich sag mal, durchkauen. So ein bisschen involviert zwei Teams und vielfach zwei Charaktere. Es geht hier um die Houston Texans, aber auch um die Arizona Cardinals mit dem gemeinsamen Faktor hier DeAndre Hopkins, der Wide Receiver. Also, um kurz das Thema anzuschneiden, DeAndre Hopkins wurde im März, was glaube ich, von den Houston Texans, also haben ihn zu den Arizona Cardinals für ein Apfel und ein Ei weggetradet.
Nicht mal ein Ei, ich glaube, es war nur ein Apfel.
Nur ein Apfel, halt geschnitten noch, also war mit dem Wurm drin. 8 Monate später hat er Sonntag einen Hail Mary gefangen, DeAndre Hopkins, für die Arizona Cardinals. 3 Buffalo Bills Receiver standen um ihn herum, haben ihn sogenannt ausgeboxt. Das ist so der Box him out. Das ist so, wie die Defensive Backs ihn verteidigen. Trotzdem kam er halt am Ende mit dem Ball herunter, gescored. Und jetzt ist ja Tohubabohu, wie schlecht die Houston Texans doch sind, weil sie den Star Receiver weggetradet haben. Markus, jetzt kommen wir zu deiner Frage, oder zu meiner Frage an dich. Glaubst du, dass wir hatten das Thema schon mal so ein bisschen angerissen? Jack Easterby, der
den kennt man in Deutschland gar nicht, bis auf, dass wir den mal erwähnt haben.
Ja, der offiziell, vielleicht nicht der GM, aber doch derjenige, der quasi alles.
Interim GM, also er ist zur Zeit zumindest der GM.
Also heißt, er feuert gerne Leute. Ich glaube, seitdem er angekommen ist, irgendwie 8 oder so. Das Team sieht anders aus. Jetzt nicht wirklich erfolgreich. Hat den Head Coach, den Bill O'Brien, verloren, wurde gefeuert. Romeo Crennel ist jetzt Interim Head Coach. Markus, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast. Da es gab einen Artikel über die Rooney Rule, die erschaffen wurde, um schwarze Headcoaches, weniger weiße Headcoaches und GM-Leute in der NFL zu haben und sie mit, erzählt man es am besten, dass
man mehr Chancengleichheit betrifft für Minority, also Minderheiten als Coaches.
Genau, hat absolut nicht funktioniert. Das wollten sie noch mehr machen. Und der große Aufruhr ist hier quasi, dass ein Jack Easterby kam in die Liga vor ungefähr 10 Jahren als Team Chaplain, im Prinzip ein, das ist kein Priester, aber als
Teampastor, ja. Ich glaube Teampastor.
Ja. Ich weiß nicht, ob Theologe. Er ist Theologe, studierte Theologe. Und hält quasi, ich sag jetzt mal, ist das keine Messe, aber hält eine non-denominational Service quasi, ist Seelenklempner, so ein bisschen der Mann für alles, wenn man irgendwelche Sorgen abseits vom Football hat. Hat bei den Kansas City Chiefs, angefangen, kam zu den Patriots. Ich war nur noch ein paar Stationen dazwischen, aber eigentlich auch unwichtig. Und ist dann zu den Houston Texans gegangen. Und
also beim Patriots war er mit Abstand am längsten.
Ja, glaube ich, für 4-5 Jahre. Also er war mit mir da. Auf jeden Fall ist er halt jetzt der de facto GM ohne, ich sage jetzt mal, große Erfahrung als Football-Coach, Scout, also Team-Member, also irgendwas zusammen. Er war halt quasi klar in einem Team, aber eben eher als, ich sage jetzt mal, Pastor, aber ist jetzt nicht die richtige Beschreibung, Theologe. Und du bist klar, sitzt du in Meetings drin. Das ist
eine Seelsorge eigentlich.
Ja, ich glaube, du bist halt eher auf der menschlichen Ebene für Footballspieler da wirklich drin. Du weißt, wie sie sich verhalten, was Sorgenkind ist, etc. Aber jetzt nicht unbedingt auf, kann er tacklen, kann er laufen, kann er blocken, kann er werfen, sowas halt. Markus, wie fühlst du, ist das ja in Anführungsstrichen gerecht? Machen die Houston Texans da einen Fehler? Glaubst du, das ist der richtige Weg? Und sind diese Beschwerden, die man jetzt so ein bisschen langsam hört, also die Beschwerde ist, jemand, der quasi keine Erfahrung hat, ist im Prinzip nach 10 Jahren GM und da sind halt viele andere Scouts, die ganz unten angefangen haben, ihr Leben lang, seit 50 Jahren irgendwie in der NFL oder College, wie auch immer sind, und versuchen, einen der 32 GMs oder 31, wenn du Bilder rausnimmst, Jobs zu bekommen. Ja, und sitzen da auf der Seitenlinie und es ist halt alles ein bisschen ungerecht. Na gut, kann ja jedes Team selbst entscheiden, wen und wann sie wen anheuern, aber mal so ein bisschen das ganze Thema an dich rüberschmeißen, was du davon hältst.
Ja, also ich glaube zumindest mal, dass, wie du hast auch gesagt, jedes Team kann machen, was er will und im Endeffekt gibt der Erfolg einem immer recht. Und wenn auf einmal Jack Easterby es schafft, dass die Houston Texans den Super Bowl gewinnen die nächsten paar Jahre und ein super Team aufstellt, hey, gut für ihn. Die andere Seite ist natürlich, wir haben über die Rolle gesprochen, die er bei den Patriots hatte. Er war zum Beispiel nie auf einer Personnel-Seite. Also Bill Belichick wurde nach ihm gefragt, auch Bill hat nur gesagt, er war eine super wichtige Person für uns im Team, hat sich sehr gut um Spieler und auch Coaches und andere Leute bei uns in der Organisation gekümmert. Aber als er gefragt wurde, ob er ein Personnel-Mensch ist, also kümmert er sich wirklich um Spielerbewertungen, was entweder das College-Scouting betrifft oder auch das Pro-Scouting. Ja. Und dann sagt er so, no, he's not a Personnel-Person, no. Also ganz klar, jetzt wird es auch wieder etwas gehypt von wegen, der Typ hat überhaupt keine Ahnung von nichts. Dann ist vielleicht die andere Frage, vielleicht wenn du ein gutes Grundgerüst hast in manchen Teams, ob das jetzt bei den Texans so der Fall ist, ist fraglich, nachdem sie gerade auch ihren GM gefeuert haben und Head Coach. Ich glaube, wenn du vielleicht ein gutes Grundgerüst hast, ist es vielleicht nicht okay, ist es vielleicht okay, jemanden zu haben, der vielleicht eher so das die Kultur des Teams vorgibt und weitergibt und vielleicht ein allgemeines Oberhaupt ist. Mhm. Das könnte ich mir schon irgendwie vorstellen, dass es funktioniert. Aber ich glaube gerade, man sieht es auch, er hat diesen Titel auf einmal bekommen, als bevor er jetzt als Interim General Manager gewählt wurde. Er war ein Vice President of Football Operations, was ja eigentlich nach dem GM wirklich die zweithöchste Position ist in der Mannschaft, in der Organisation. Und ich sehe, wie es bei uns was bei uns abläuft und was so ein Mensch quasi alles an Erfahrung mitbringen muss. Also bei uns ist es jemand wirklich, der alle Vertragsverhandlungen macht, was neue Spieler betrifft oder Renegotiations, alte Spieler, die man zur Verlängerung dabei haben will. Jemand, der im Endeffekt von dem College Scout oder auch von den Pro Scouts den Input bekommt, wer im Endeffekt verlängert wird, ob man sich vielleicht jemanden holt von einem anderen Team, und bei Draft-Seiten, wer wird gedraftet, also ein extrem umfangreicher Job, der sich eigentlich primär mit der Football-Seite beschäftigt, um da das bestmögliche Produkt und die bestmöglichen Spieler auf dem Platz zu haben. Und da hat er eigentlich überhaupt keine Erfahrung damit. Und ich glaube, das ist ein bisschen was, wo man sagt, warum hat er es? Oder wie kam der dazu? Und jetzt werden da noch einige Spieler entlassen. Er scheint ein sehr gutes Verhältnis zu haben mit dem Besitzer, der natürlich machen kann, was er will. Aber gerade jemanden, der vielleicht ja nicht so eine Rolle zumindest gelernt hat, über die letzten 10, 15, 20 Jahre so eine Rolle zu bekommen, versteht man natürlich schon, dass der ein oder andere in der NFL sagt, hey, ich bin seit 10 Jahren einer der Top-Personnel-Leute in der NFL und bekomme kein Jobinterview quasi für eine weitere Position. Jetzt auf einmal kommt so ein Seelsorger dahergelaufen und ist auf einmal der neue GM von den Houston Texans. Also klar, versteht man ganz klar, aber wie schon gesagt, also wenn ich würde mich ärgern, so nach dem Motto, wenn mir jemand so einen Job wegnimmt, gefühlt. Aber andererseits, wenn es funktioniert, man muss vielleicht abwarten. Er scheint ja so einen positiven Eindruck hinterlassen zu haben. Und vielleicht ist er gut genug, dass er auf alle Leute um sich rum hört und vielleicht im Endeffekt nur aus einem sehr limitierten Bereich Entscheidungen trifft, weil er sagt, okay, das ist Spieler A und das ist Spieler B. Die haben vielleicht, was das Talent betrifft, die gleichen Werte, aber er kennt sich so gut aus mit der Person und mit diesen persönlichen Werten, die natürlich auch einen riesen Einfluss haben auf im Endeffekt die Performance des Teams und auch die Teamchemie, dass er vielleicht das so nutzen kann, um im Endeffekt dann vielleicht die ganz kleinen Nuance-Entscheidungen zu treffen und zu sagen, hey, die Spieler sind auf dem Blatt Papier identisch, aber der ist ein besserer Spieler für das Teams, für uns, wie wir die Texans sehen, was für eine Art von Kultur wir haben wollen. Und vielleicht ist es ein bisschen der Ansatz. Ob es funktioniert, wird sich zeigen und dass sich andere ärgern und man immer noch viel zu wenig Minorities hat, die eingestellt werden, ist natürlich ganz klar. Ja.
Ja.
Aber du, wie schon gesagt, du kennst ihn ja auch. Also wir sind alle überrascht und jetzt hat nochmal Bill etwas, glaube ich, mehr Feuer da reingeschmissen. Und wie schon gesagt, also einen DeAndre Hopkins gehen zu lassen, das war auch nicht seine Entscheidung, die natürlich fatal war, gerade wie schon gesagt, für eigentlich überhaupt keine Gegenleistung, die er eigentlich wert ist, ist ein bisschen erschreckend. Aber du hast vorhin nochmal von den Saints gesprochen und jemanden, der ein bisschen Feuer bekommt, Taysom Hill, ist extrem unbeliebt, zumindest auf den Social Media Kanälen. Er wird ja als Schweizer Taschenmesser aufgesehen, weil er als Running Back, Receiver, Quarterback wirklich überall eingesetzt wird. Und Sean Payton scheint ihn besonders zu mögen und versucht immer irgendwelche Spielzüge aufzumalen, die quasi auf ihn zugeschnitten sind. Aber so ganz positiv ist zum Beispiel das Resultat nicht immer oder auch nicht den Eindruck, den er bei den Fans hinterlässt. Wie schon gesagt, es scheint zu funktionieren. Bei den Saints funktioniert es auch noch weiter. Jameis Winston hat auch, als er reingekommen ist, relativ gut gespielt, aber dann kam natürlich Taysom Hill wieder öfter rein und die Fans beschweren sich einfach, dass er nicht auf diesem Top-Top-Level spielt. Was meinst du, warum, woran liegt sowas?
Ja, auf einmal würde ich sagen, dass Hill einen 2 Jahre oder 21 Millionen über 2-Jahres-Vertrag abgeschlossen hat, also ein bisschen über 10 Millionen pro Jahr, und Winston hat einen 1-Jahres-Vertrag über 1 Million hat, also ein 20 Millionen Dollar Unterschied. Wenn du jemandem was gibst, ist so ein bisschen, nicht ein bisschen, ist auf jeden Fall Druck dahinter, den auch spielen und für sich selbst quasi auch sich einzugestehen, vielleicht habe ich da einen Fehler gemacht oder jemand Billigeres ist eigentlich besser. Dann willst du als GM oder Coach oder wer auch immer da so ein bisschen die Hand ins Feuer gelegt hat, natürlich dein Spieler, den du quasi ausgewählt hast und bezahlt lassen hast, siegreich sein. Von daher glaube ich schon, dass da halt interner Druck da ist. Aber das ist halt immer so, dieses von außen betrachtet, man weiß ja auch nicht, vielfach ist es halt auch so, wie man sich im Training gibt. Vielfach ist es halt so, wie gegen diesen Verein, gegen diese Defense, ist es besser, wenn ich mehr laufe oder mehr passe oder in dem Fall einen mehr athletischen Quarterback habe oder Thailand, wie auch immer. Das sind halt auch interne Entscheidungen und man geht in diese Woche natürlich rein und ist davon selbst überzeugt, dass man A gewinnt und B, dass man mit diesen Entscheidungen gewinnt. Und am Ende klappt's halt ja nur für die Hälfte des Teams, der Teams, ganz klar. Und vielleicht hat man sich da halt fehlentschieden und die anderen waren einfach besser. Also ich würde schon sagen, dass Taysom Hill ist jemand, der hier in Amerika sagt man halt, ist ein Utility Player, der hat so, ja, ich weiß auch das Messer, wie du das gesagt hast, der halt quasi so ein bisschen alles kann. Ich meine, der ist vom Running Back, Tight End, Receiver, Quarterback, also im Prinzip, was du brauchst, kann er halt.
Er ist in allem ein bisschen gut, aber in keiner Sache richtig gut.
Es ist immer dieses alte Sagen, hast du zwei Quarterbacks, hast du eigentlich keinen. Also wenn diese Entscheidung nicht getroffen ist, also wenn einer sich nicht absetzen kann, heißt es, sind beide quasi wahrscheinlich nicht wirklich gut. Es ist halt unwahrscheinlich, dass du da zwei Tom Bradys sitzen hast. Von daher, keine Ahnung. Also ich würde sagen, am Ende geht es vielleicht ums Geld. Wie gesagt, diese 20 Millionen Dollar Difference hier. Ansonsten kann ich dir da wirklich keine Ahnung, gute Erklärung liefern.
Die Patriots wir haben da auch letzte Woche drüber gesprochen, genau wie mit den Bucks, dass gewisse Mannschaften einfach sehr selten zweimal in Folge verlieren. Die Buccaneers haben sich hier in der Division nach vorne gekämpft, wieder gerade an zweiter Stelle hinter den Saints, und haben mit 46-23 die Panthers komplett dominiert. Der Jones hatte den längsten Lauf mit 98 Yards in der Geschichte der Tampa Bay Buccaneers. Tom Brady hat logischerweise, man erwartet von ihm ja auch nichts anderes, auch wieder super gespielt. 340 Yards und 3 Touchdowns erworfen. Also er ist von seiner Performance letzter Woche auf jeden Fall wieder zurück. Und ich glaube, da da macht jetzt auch keiner weiter Zweifel, wie gut Tampa Bay wirklich ist. Und vielleicht hat man sich da einfach durch die Woche vorher nicht richtig vorbereitet. Aber 46 Punkte in der NFL zu erzielen, ging jetzt gegen keine komplett miserable Defense, ja, ist ja auch wieder ein Zeichen, dass Tampa Bay wirklich eine der Mannschaften ist, mit denen man absolut rechnen muss dieses Jahr.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das sind absolute Playoff-Anwärter. Die Frage ist halt, du kannst, glaube ich, Tom Brady ist in einem Alter, wo du ihn nicht mehr alles auf den Rücken setzen kannst und sagst, okay, trag mein Team, sondern du brauchst halt auch deine Charaktere, deine Spiele drumherum. Heißt Defense, Special Teams natürlich, aber auch deine Receiver. Du brauchst mittlerweile, vielleicht kann man ihn nicht mehr jeden Practice-Squad da freiwerfen gegen eine super Defense, dass du quasi auf den Millimeter genau links unten hinwirfst bei dem Spielzug, bla bla bla, sondern dass der Receiver halt auch mal wie DeAndre Hopkins für die Arizona Cardinals auch mal einen Hail Mary fängt, auch wenn da drei Gegenspieler also vor und neben ihm quasi stehen. Du brauchst halt auch einen Mike Evans, wie gesagt, der spielt für die Tampa Bay Buccaneers, dass er überzeugt und zu dem ja Pro Bowl Spieler wird, die er oder die Leistung liefert, die er halt abliefern kann, etc. Von daher ist ja noch was Zeit. Ich glaube, die werden noch besser, haben ihre oder einen Teil zumindest ihrer Lektion gelernt. Und ich glaube, mit der Offense ist weiterhin zu rechnen, du hast es erwähnt, über 40 Punkte in der NFL zu kassieren für die Defense ist schlecht, aber natürlich für die Offense, die zu punkten, gegen jede Defense. Ich meine, die können alle spielen, sind alle Vollprofis, alle die besten Fußballspieler der Welt. Ja, es ist eine überragende Leistung.
Und zum Abschluss, wir haben gesehen, die Patriots, auf denen haben wir jetzt die letzten paar Wochen relativ rumgehackt. Jetzt haben aber auch sie zwei Spiele in Folge gewonnen. Und zwar gerade letzte Woche gegen ein sehr gutes Team. Da ging es 23-17 aus gegen die Ravens. Und die Patriots haben die Baltimore Ravens zum ersten Mal oder seit 32 Spielen, also seit zwei Jahren, unter 20 Punkte gehalten. Und das Defense-Genie Bill Belichick hat vielleicht hier auch etwas so den Blueprint, sagen wir immer, geschaffen und auch anderen Teams gezeigt, wie man vielleicht die Ravens am besten schlagen kann oder sie zumindest zu weniger Punkten zu halten. Und da muss man sagen, nur 17 Punkte von Lamar Jackson und den Ravens, sehr überraschend und deswegen auch, ich meine, sie sind auch jetzt kein Garant wirklich für die Playoffs, gerade in einer AFC North, die sehr eng beieinander ist, wie schon gesagt, die Pittsburgh Steelers, wir reden jede Woche drüber, sind 9-0, sogar die Cleveland Browns stehen da mit 6-3 und deswegen teilen sie sich hier die zweiten Platz mit den Baltimore Ravens, die jetzt auch nur noch mit 6-3 da stehen nach ihrer Niederlage gegen die Patriots. Aber glaubst du, andere Teams freuen sich nächste Woche, die gesehen haben, wie man eigentlich die Ravens schlagen kann? Denn Sebastian, die Titans, die ja auch immer ein super Matchup gewesen sind, auch in den Playoffs. Wir haben dieses gesehen letztes Jahr. Jetzt geht's darum, wieder Titans gegen Ravens, ein alter Zögling von Bill Belichick. Glaubst du, die haben eine ähnliche Chance, das Ganze die Ravens zu so wenigen Punkten zu halten?
Auf jeden Fall. Als wir noch in der Liga waren, uns, oder zumindest auf der Offensivseite, wurde halt immer gesagt, hey, this is a copycat league. Heißt, wenn etwas funktioniert, kann man halt erwarten, dass das Team gegen den ist halt, nochmal neu. Also copycat league heißt, Spielzüge, die für andere funktionieren, kopiert man und versucht man das quasi selbst aus bei sich selbst oder aber auch Spielzüge, wie du gerade erklärt hast, wenn ein Belichick in der Defense herausfindet, wie man Lamar Jackson stoppen kann, kann man davon ausgehen, dass das nächste Team es halt auch so macht, zumindest mal für die ersten 2, 3, 4, 5 Spielzüge ausprobiert und wenn es halt funktioniert, sieht man davon halt noch mehr. Also es ist nicht nur in dem Spiel selbst a Copycat, das heißt, hey, ist der, wenn da ein Spielzug ist, wie gesagt, von der Offensivseite oder auch Blitzen zum Beispiel, du kriegst mit einem Blitz einen Sack, geht man auf jeden Fall davon aus, dass du in dem nächsten Quarter oder der nächsten Halbzeit genau denselben Blitz nochmal siehst, vielleicht kommt von der anderen Seite, von links diesmal oder von rechts, der andere Safety kommt. Die Offense
macht ein Double-Team gegen den Chelsea-Defense-Tackle, du hältst dich auf, sie kriegen jedes Mal 3 Yards, bis du diesen Double-Team aufhältst, also diesen 2-Mann-Block, werden sie jedes Mal wieder über dich drüber laufen, bis du wirklich deinen Mann stehst und sagst, nee, es reicht genug. Und dann entscheidest du langsam
wieder. Oder bis du deinen Mann sitzt auf der Bank und jemand anderes deinen Job machst. Ich glaube, das hilft auf jeden Fall. Und von daher, wie gesagt, er hat's gezeigt gegen die Tennessee Titans und dann wurde es auf einmal ein bisschen, gegen die LA Rams, dann wurde es auf einmal ein bisschen schwerer für die Rams danach. Deshalb kann dasselbe quasi auch sein für Lamar Jackson dieses Jahr, was gutes Coaching quasi ausmachen kann. Das Team an sich, der Patriots hat sich ja nicht verändert, sie haben ein bisschen besser gespielt, aber auch Trickspielzüge, die wir ich glaube, das, ich war da selbst mit demselben, da waren wir im AFC Championship Game gegen die Baltimore Ravens 2014 war das dann vielleicht. Ich weiß aber auch nicht mehr so genau. Egal, wir waren 2 Touchdowns zurück und dann kommt da dieser Spielzug quasi zurück, mit dem sie dann nochmal gescored haben. Ich glaube, diesmal war es Jacoby Myers.
Die State Wolfpack, Baby.
der als Receiver nochmal den Ball geworfen hat. Also von daher.
Zum Abschluss. Jakob Johnson, 2-mal den Ball gefangen.
Ja.
20 Yards und 2 First Downs. Natürlich hat er auch hier dem Sieg der Patriots sehr geholfen mit First Downs. Also er macht die deutschen Footballer stolz. Schön zu sehen. Und jetzt hoffen wir nur noch, dass die Giants sich diese Woche gut erholen und die ganze Rest der NFC East verliert. Und dann würde ich sagen, hören wir uns doch nächste Woche wieder.
Alles klar, ich bin dabei.
Ja, genau, ich auch. Danke. Ciao, bis nächste Woche.